Gestern habe ich also eine steile Geschichte, einen steilen Ball übernommen, nämlich mit dieser Frage, wie schaut es tatsächlich mit dem Euro, mit der Perspektive des Euro aus? Und habe hier versucht, einen Zusammenhang ein wenig auch Richtung Anleihen und Finanzierungsmöglichkeiten zu stellen, weil eine Währung klarerweise auch damit im Zusammenhang ist, wie leicht, wie gut und zu welchem Preis die Finanzierungsmöglichkeit des Wirtschaftssektors gegeben ist.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Und wir schauen uns heute noch ein bisschen das an, weil aus meiner Sicht das ganz wichtig ist zu verstehen, speziell für ältere Anleger, dass die Frage der Staatsanleihen im Vergleich zu den Risiken oder zu den Sicherheiten der Staatsanleihen der Vergangenheit sich innerhalb des Euroraumes deutlich geändert hat. Das ist nicht unbedingt negativ. Das ist in vielen Bereichen auch durchaus positiv und sehr begrüßenswert. Aber ich muss die Risiken kennen, um hier nicht in die dementsprechenden Fallen zu laufen. Betroffen sind überwiegend Länder oder stärker von den falschen Risikoeinschätzungen, die noch nicht im Euroraum sind, zwar in der Europäischen Union, aber nicht im Euroraum. Und mit eigenen Währungen noch arbeiten, die immer schwächer und schwächer werden und parallel dazu aber auch höhere Zinsen zahlen müssen und hier die Bonität dieser Länder als schwächer eingestuft wird. Das ist wichtig, das zu verstehen. So, also ich habe gestern diesen Gedanken gestreut und da habe ich schon eine Rückmeldung bekommen, einfach nur mit Never als Aussage, dass das niemals kommen wird, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa bekommen mit noch zentraleren Entscheidungsprozessen. Lassen wir es mal so stehen. Ich habe also gestern auch gesagt, dass das nicht von heute auf morgen kommt, aber wenn wir ja rein nur ohne Emotionen die Logik versuchen aufzubauen und zu verstehen, was wichtig wäre dafür, wohin müsste der Euro und die Union umgebaut werden, um noch stabiler zu werden, dann ist das eben eine Richtung und es gab in der Vergangenheit schon sehr oft solche Aussagen, never ever, das wird nicht kommen, weil wenn das passiert, dann bedeutet das und es führt zum Niedergang des gesellschaftlichen Systems und so weiter. Denken wir nur daran, dass wenn 1776 nach den Unabhängigkeitsbestrebungen der Amerikaner der neuen Bundesstaaten, man die Briten gefragt hätte, wie lange haben die eine Chance, um überhaupt hier zu bestehen, dann hätten die Briten wahrscheinlich gesagt, ja, in ein paar Jahren werden sie winselnd wieder zurückkommen und wollen dann im großen Schoß des British Empires wieder einen Platz finden. Ja, wir wissen, dass sich das ganz anders entwickelt hat und diese riesige British Empire immer kleiner und kleiner wird und ein Schatten seiner selbst ist und ja, heute die Situation ganz anders ausschaut. Also, die Frage ist, ob die Eurozone lang genug existieren kann, um die politischen Rahmenbedingungen auf diese Änderungen dementsprechend aufzusetzen. Und durchaus das noch Jahrzehnte dauern kann. Und ich würde sagen, nach den jetzt aktuell bekannten Parametern kann die Union so die nächsten 50 bis 100 Jahre existieren und sich auch finanzieren. Und dazu ist auch wichtig anzuschauen, warum das so sein kann und was ist in der Zwischenzeit im Hintergrund schon passiert. Die Schuldenfrage hat sich verändert und wir haben drei unterschiedliche Ebenen, wie heute Schuldenfragen in der Europäischen Union behandelt werden können. Die erste Möglichkeit sind die klassischen traditionellen Staatsanleihen, Staatsschulden. Davon sprechen wir, wenn wir hören, dass zum Beispiel die nördlichen Länder besser dastehen, nicht so hoch verschuldet sind. Immer die Frage im Vergleich zu was, und da wird die jährliche Wirtschaftsleistung herangezogen, GDP, Jahres-GDP eines Landes. Und hier ist als Beispiel Deutschland sehr niedrig verschuldet und im Vergleich dazu Italien sehr, sehr hoch. Italien zur jährlichen Wirtschaftsleistung 147%, also sehr, sehr hoch. Hinter der klassischen, traditionellen Staatsschuldenfrage steht ein Land. Das heißt, wenn ich heute klassische... Und was noch dazu kommt, spätestens seit der Credit Suisse-Übernahme durch UBS wissen wir, dass Anleihen nicht gleich Anleihen sind, sondern hier sehr wichtig ist, die rechtlichen Formulierungen in der Anleihe sich durchzulesen, weil unter bestimmten Bedingungen eine Anleihe rechtlich korrekt zu Null als innerer Wert werden kann. Es ist nämlich immer die Frage, welche Haftungsfragen stecken im Detail. Und die klassischen Staatsanleihen, da haftet der jeweilige Staat, der diese Anleihen begibt dafür, und zwar zu 100% mit seiner Wirtschaftsleistung. Und bei den klassischen Staatsanleihen wird ein Land alleine entscheiden, ob getilgt werden kann oder nicht. Das heißt, man kauft das Risiko und die Glaubwürdigkeit eines Staates, einer Regierung. Und wir sehen es zum Beispiel jetzt auch bei Argentinien, wo die Zinsen mittlerweile auf über 100% gehoben wurden. Ich klicke hier dazwischen, vielleicht finde ich das auch in der Zwischenzeit, aber ich glaube, es sind mittlerweile 129 Prozent Jahresverzinsung. Und auf die Frage hin ob man glaubt, dass Argentinien diese Zinsen und dann auch die Tilgung begleichen kann, kam die Antwort, jene Investoren, die jetzt argentinische Anleihen kaufen mit 129%, die wissen, welches Risiko sie kaufen. Und natürlich ist die Ausfallswahrscheinlichkeit sehr hoch, aber noch einmal, die Anleger, die jetzt kaufen, wissen, was sie kaufen. Risiken bei den Anlegern sind sehr, sehr oft auch Rechte auf der begebenden Seite. Und das sollte man nicht vergessen. Bei Staatsanleihen. So, das ist die erste Ebene. Das ist das, was wir früher gekannt haben, und so kennt man, dass man sagt, deutsche Staatsanleihen, italienische Staatsanleihen, französische Staatsanleihen sind dementsprechend sicher. Das heißt, da kann nichts passieren, ich kann es kaufen. Aber in der Zwischenzeit ist eine zweite Ebene an sichereren Finanzierungsmöglichkeiten ins Leben gerufen worden. Das ist die zweite Ebene, gibt es seit 2012. Das Europäische Stabilitätsmechanismus, ESM, das ist als Schutzschirm ins Leben gerufen worden, damals in der Eurokrise im Zusammenhang mit Griechenlands Problem. Hier ist die Idee dahinter, dass alle Länder, nicht nur ein Land, für die Anleihen haftet, sondern alle Länder der Europäischen Union haften mit, aber nicht unendlich, sondern nur mit anteilig mit der jeweiligen Wirtschaftsleistung des Landes. Nehmen wir als Beispiel, wenn heute Italien Probleme hätte und eine Anleihe ist nicht die klassische italienische Staatsanleihe, sondern eine ESM-Anleihe, zwar von Italien begeben, dann ist das schon in der nächsten Ebene, und dann bedeutet es, dass Italien nur noch mit seiner Wirtschaftsleistung anteilig dazu beiträgt. Das liegt derzeit ungefähr bei 17,6%. Das heißt, für diese 17,6% haftet Italien, und das könnte auch ausfallen. Die restliche Summe, für die restliche Summe haften die anderen Länder mit der jeweiligen anteiligen Wirtschaftsleistung. Deswegen gab es seit 2012, und es wird so bald auch keine neue Euro-Krise geben, weil hier dieser Mechanismus ESM sehr, sehr gut funktioniert. Dann gibt es die nächste Ebene, die dritte Ebene an Sicherheitsfangnetzen. Und das sind dann schon, man kann sagen, echte Euro-Bonds, also zentral vergebene, begebene, gesteuerte europäische Anleihen, die mit dem Next Generation oder parallel mit dem SURE-Programm ins Leben gerufen wurden. SURE-Programm mit ungefähr 98 Milliarden Euro, und Next Generation Fund mit 750 Milliarden Euro kann auf die doppelte Summe gehebelt werden, also ungefähr fast 1,5 Billionen könnte die Größe dieses Next Generation Fund sein, aber dahinter gibt es schon Bedingungen und hier haften alle europäischen Staaten zu 100%. Das heißt, wenn einer ausfällt, haften die anderen. Wenn der nächste ausfällt, haften wieder die anderen. Das könnte jetzt theoretisch, man könnte sagen, dass da ein Dominoeffekt losgeht. Wenn zum Beispiel Italien Probleme bekommt, dann würden zwar im Next Generation Fund Italien anteilig mit weniger haften, aber die anderen, die könnten das gar nicht tragen und deswegen könnte hier ein Dominoeffekt losgehen. Ich gehe davon aus, dass hier in so einer Situation die Europäische Zentralbank dementsprechend reagieren könnte, weil natürlich die Maßnahmen, die Möglichkeiten da sind, um hier einzugreifen und so einen Dominoeffekt zu stoppen, indem man Anleihen aufkauft. Ja, aber das ist dann belastend für die Europäische Zentralbank und da explodiert die Verschuldung noch mehr. Auf der Ebene dieser Eurobonds, der Next Generation Fund, sprechen wir derzeit in Europa von einer Verschuldung von in etwa 18%, also auf dieser dritten höchsten Ebene. 18% bedeutet, dass die Verschuldung Europas auf diesem Level, ich weiß, das ist teilweise natürlich ein Taschenspielertrick, weil die Staatsanleihen und die früheren Systeme hier jetzt mal ausgeklammert sind, aber es würde bedeuten, dass hier sehr viel Spielraum da ist, um die Verschuldungsgrößenordnungen noch weiter zu heben. Wir brauchen nur zu überlegen, auf welchem Verschuldungsgrad derzeit Amerika ist. Das hören wir jedes Mal, wenn die Schuldendiskussion da ist. Das wird jetzt im September wiederkommen. Wir brauchen nur anschauen, auf welchem Verschuldungslevel China ist, wo Japan ist, wo seit 30 Jahren die japanische Zentralbank hier mit Liquidität dementsprechend eingreift. Das heißt, Europa hat hier sehr viel Spielraum. Wenn also jemand heute die Frage stellt, hat dieser Euro-Raum, hat der Euro eine Perspektive, dann ist mit diesem Hintergrund, mit diesen Rahmenbedingungen mittlerweile sogar eine sehr, sehr gute Basis dafür gegeben. Und mit der Größenordnung, die wir derzeit in Europa haben, hätten wir Spielraum für 3-4 Jahrhundertpandemien à la Covid und die noch zu finanzieren. Wir haben Spielraum für 10 bis 20 globale Finanzkrisen, um die zu finanzieren. Somit würde man sagen, dass im Euroraum Zeit und Rahmenbedingungen für 50 bis 100 Jahre vorbereitet wurden, um hier mit den aktuellen Parametern zu arbeiten. Und im Vergleich zu Japan, Amerika, Großbritannien steht somit die Frage des Euroraumes und des Euro als Währung sehr, sehr gut da. Als Anleger muss ich mir natürlich überlegen und anschauen, habe ich klassische Staatsanleihe im Depot oder habe ich das gekauft? Und als Beispiel Italien oder andere Staatsanleihen. Da können die Regierungen noch eher quasi machen, was sie wollen. Der Preis dafür ist, dass sie im Vergleich zu den anderen Anleihen mehr Zinsen zahlen müssen. Das verlangt der Kapitalmarkt, weil höhere Risiken müssen dementsprechend mit höheren Zinsen bezahlt werden. Deswegen versuchen viele Länder, ihre eigenen Staatsanleihen eher nach innen hin zu verkaufen, an die eigene Bevölkerung zu verkaufen. Am besten sind manche Ostblock-Staaten, zentralosteuropäische Staaten, Entschuldigung, nicht Ostblock, sondern zentralosteuropäische, ehemalige Ostblock-Staaten, die mit eigenen Währungen die Staatsanleihen so hoch verzinst verkaufen, dass sie sagen, bevor wir fremd der Außenwelt die höheren Zinsen zahlen, zahlen wir es lieber der eigenen Bevölkerung. Also liebe Leute, kauft die Staatsanleihen, weil wir tun euch was Gutes. Naja. Aber wie gesagt, wir wissen jetzt, dass das Risiko dort, Ausfallsrisiko und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, speziell wenn die Verschuldung nach innen hin ist, viel leichter zu handhaben ist. Weil ja, bei der eigenen Bevölkerung ist man nicht so erpressbar wie von den internationalen Anlagemärkten, zumindest zinsenseitig. Die zweite Ebene wären die ESM-Anleihen. Die sind schon sicherer und die höchste Sicherheit bieten die dritte Ebene, die Next Generation Anleihen. Nur das lieben manche Länder nicht. Warum? Weil diese Konstruktion Bedingungen hat und hier können einzelne Länder nicht nach Sodom und Gomorra-Modell sich verschulden, wie sie wollen, sondern müssen sich an die Spielregeln halten. Ich hoffe, dass also diese Themen gestern und heute nicht zu technisch und zu steil waren, aber wie immer hoffe ich, dass mit diesem Beleuchten aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie die Themen aufgebaut sind, mehr Verständnis dazu kommt und somit die einzelnen Anleger nicht so leicht zu kaufen und zu blenden sind, sondern deutlich kritischer so vielen Produkten gegenüberstehen und egal was marketingtechnisch draufsteht, es lohnt sich immer durchzublicken und zu schauen, okay, was steckt dahinter, jeder kocht nur nicht Wasser und wo wird konkret mit welchen Instrumenten in meinem Produkt mit welchem Wasser gekocht. Mit diesen Gedanken wünsche ich ein angenehmes, erholsames, schönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.